Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 95. Ich hoffe, es geht allen gut. Nicht mehr so gut geht's Diego Maradona. Er ist nämlich an einem Herzinfarkt leider verstorben und ihm ist diese heutige Sonderfolge gewidmet. Ich möchte allen, die zu jung sind, um ihn selber haben spielen sehen oder Leute, denen es aus welchen Gründen auch immer, die es nicht interessiert hat, kurz erzählen, wie ist seine Karriere verlaufen, was hat ihn zu so einer besonderen Figur gemacht, wo sind vielleicht auch seine Widersprüche, was seine Bedeutung möglicherweise schon ein bisschen zeigt. Ich arbeite ja relativ neu an der Schule als Schulbegleiter und donnerstags war es, glaube ich, dass er gestorben ist, bin ich morgens in die Schule gekommen und die Lehrerin, mit der ich da zusammenarbeite, sind wir ins Gespräch gekommen über Diego Maradona und sie sagte auch gleich, boah, der Spieler, den sie am meisten verfolgt hat, der Spieler ihrer Kindheit quasi, und ich habe ihr dann angeboten, wenn das Thema für die Kinder sein sollte, das war ist eine dritte Klasse, dass ich da gerne ein paar Minuten was dazu sagen kann. Und was ich jetzt sage, ist ungefähr das, was ich auch dieser dritten Klasse erzählt habe. Ja, geboren wurde er in einem Armenviertel in einem Vorort von Buenos Aires, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Viel wichtiger, sein Talent war wohl früh für alle erkennbar. Er hat zum Beispiel mit 12 Jahren schon die Halbzeitshow, ich meine, beim Boca Juniors gemacht, heißt, hat er mit Ball Kunststücke vorgeführt. Und seine erste Station in Europa war dann der FC Barcelona unter Udo Lattek und mit Bernd Schuster in der Mannschaft. Das lief nicht so richtig gut, ist mit Lattek auch nicht so klar gekommen, was ich mir total gut vorstellen kann. Lattek, der dann wohl mehr auf seinen Ruf, sein Standing geachtet hat, Disziplin, bla bla, und das konnte in dem Sinn nicht gut gehen, ist es dann ja auch nicht. Erwartungen waren natürlich entsprechend hoch. Für mich sind da, oder ist da in Erinnerung, ein übles Foul, das er erlitten hat von ich meine, Goikoetxea war es, dem Schlechter aus Bilbao, und ja, so wüste Prügelszenen, was da zum Teil auf dem Platz los war, das ist unglaublich. Von da ging es dann, ja, da fängt die richtige Geschichte für meine Begriffe auch an, ging es zum SSC Neapel, was eine mittlere Sensation war. Die unfassbare Ablösesumme damals, übrigens 18 Millionen Mark, war die höchste Summe, die je für einen Fußballer bezahlt wurde. Neapel, ja eher das Armenhaus Italiens, der SSC Neapel, auch noch nie was gewonnen. Und dass dieser Fußballer dann nach Neapel kam, sind sie alle durchgedreht. Es gibt Bilder von der Vorstellung, als das Stadion schon deswegen alleine voll war. Und was natürlich dann auch schon relativ klar war, die Verbindungen zur Mafia, dass die da ihre Finger im Spiel hatte. Auf jeden Fall war das eine unheimlich erfolgreiche Zeit. Also er hat nicht, wie Karl-Heinz Rummenigge war es, glaube ich, gesagt, alles gewonnen. Also Champions League oder Europapokal, der Landesmeister hat er nicht gewonnen. Aber er hat mit Neapel mindestens zwei Meisterschaften, einen Pokalsieg und den UEFA-Cup-Sieg gewonnen und hat da eine Begeisterung ausgelöst, die bis heute anhält. Also der wird da heute noch verehrt und geschätzt, und diese Zeit war ja spektakulär in vielerlei Hinsicht. Es gibt eine Dokumentation, eine relativ neue Dokumentation auf Netflix, ist es glaube ich die Zeit ganz gut beleuchtet. Also, ja, der hat es da schon krachen lassen. Also es gibt eine Szene, da sagt er, ja, es war halt so, er ist Samstag nach dem Spiel ist er feiern gegangen bis Mittwoch und donnerstags wieder zum Training. Und der Witz ist halt, dass es akzeptiert war, dass der so gut war, dass es trotzdem für alle okay war. Es gab jetzt auch im Zusammenhang mit seinem Tod die Aussage von dem Mitspieler, ja, wenn er einmal die Woche trainiert hat, wussten wir gewinnen 3-0. Wenn er zweimal trainiert hat, wussten wir gewinnen 6-0. Es gibt da diverse Zusammenschnitte auch auf Twitter. Ich werde das soweit möglich dann auch alles auflisten und anlinken. Also was da zum Teil in einem Spiel nur an unfassbaren Situationen war, ist einfach unglaublich. Seine Geschichte mit der Nationalmannschaft beginnt im Grunde schon 1978, also das habe ich auch noch nicht mitgekriegt, aber es gab wohl damals schon die Diskussion, ob er nicht als 17 wird er dann gewesen sein, 17-Jähriger, nicht die WM im eigenen Land, also in Argentinien, spielen soll. Menotti hat sich gegen ihn entschieden und ja, letzten Endes ist er Weltmeister geworden und mehr geht ja nicht, von daher kann man dagegen glaub nichts sagen. 82 ist nicht so gut gelaufen, ja, Erwartungen unheimlich hoch und letzten Endes ja, haben sie ihn dann rausgetreten. Also gab da eine Zwischenrunde noch und da haben gespielt in einer Gruppe drei Mannschaften, Brasilien, Argentinien und Italien. Und ja, weitergekommen ist damals Italien, aber das nur am Rande. Er hat dann auch noch rot gekriegt wegen Nachtretens oder was, also irgendwann hat er halt die Nerven verloren. Dann seine grandiose WM 1986 mit mit der Bündelung des Spielers Maradona im Viertelfinale gegen England. Unheimlich aufgeladenes Spiel wegen des Falkland-Konfliktskrieges, der ein paar Jahre davor stattgefunden hat, also um irgendwie so eine kleine Insel, die England für sich beansprucht hat und Argentinien. Und ja, England hat sich da durchgesetzt. Auf jeden Fall ist das Spiel, in dem die Hand Gottes dann geboren wurde, als Maradona den Ball über Schilten ins Tor buxiert hat, der Linienrichter und Schiedsrichter das nicht gesehen haben und er hinterher gesagt hat, ja, war es denn Hand? Und er sagte, das ist die Hand Gottes gewesen. Deswegen ja auch der Aufmacher der L'Équipe, der größten französischen Sportzeitung, deren Titel Schlagzeile war, Gott ist tot, als es passiert war. Ja, eben diese Szene und direkt, ich weiß nicht, waren es 4 Minuten später oder was, dann das Jahrhunderttor der WM-Geschichte, also da gab es mal eine Wahl und da hat das Tor tatsächlich gewonnen, als er in der eigenen Hälfte den Ball kriegt und alle stehen lässt, den Torhüter ausspielt und ein Tor macht. Ja, das war's. Dann hat Argentinien gewonnen und die Szene hat natürlich für Diskussionen ohne Ende gesorgt und ich habe jetzt im Zusammenhang noch ein Twitter-Video gesehen, als Gary Lineker, der englische Stürmer, der in dem Spiel auch dabei war, ihn interviewt und dann fragt, ob es denn faul, ob es unfair war und dann musste er echt überlegen. Ist auf Englisch, ich habe nicht alles so hundertprozentig verstanden, aber es wirkt halt auf jeden Fall so, als würde über die Frage, über die die ganze Welt irgendwie wochenlang diskutiert hat, die Engländer die Szene auch noch als Aufmacher im Zusammenhang mit seinem Tod vornehmlich verwendet haben, als hätte er das erste Mal drüber nachgedacht. Auch Twitter-Video, weil es da ja viel um Fairness geht. Wie gesagt, ich trage es alles zusammen, das könnt ihr euch dann alles verlinkt angucken, wie die Engländer den in dem Spiel auch angegangen sind. Also das hatte mit Fairness aber auch wenig zu tun. Also da würde ich sagen, gäbe es heutzutage 3 rote Karten. Bei manchen Szenen muss man sich wirklich wundern, dass er danach wieder aufgestanden ist. Ja, Argentinien dann auch Weltmeister geworden, Finale gegen Deutschland, spektakulärer Verlauf. 2-0 Führung Argentinien, dann Ausgleich Völler und Rummenigge und dann bereitet Maradona das entscheidende Tor vor, ist da irgendwie in Hektik und was Caniggia damals, der das Tor gemacht hat, auf jeden Fall dribbelt er da ein bisschen rum und Der Torschütze sagt hinterher, er hat mit ihm gesprochen und Maradona hätte gesagt, ja, ich habe dich die ganze Zeit gesehen, ich wollte da darüber spielen. Und der war so erstaunt, dass er in dem Stress, den er da hatte mit den attackierenden Gegenspielern, noch ihn als Spieler auch wahrgenommen hat. Also nicht nur gesehen hat, ach, da ist einer von uns, sondern auch noch ihn quasi erkannt hat. Legendär dann auch der Burruchaga muss es gewesen sein, der dann auf Schumacher zuläuft und der Reporter sagt, Toni, halt den. Nein, er hält ihn nicht. 90, dann lief es nicht mehr so gut. Da hat er sich dann ja auch so ein bisschen verzockt, hat sich dann, also was seine Sympathien in Italien betrifft, das war ja auch unheimlich dramatisch. Argentinien gegen Italien dann da gespielt und Argentinien sich durchgesetzt, deswegen dann die Sympathien bei Deutschland im Finale. Das hat er wohl anders eingeschätzt. Also diese Dokumentation da unbedingt gucken, unbedingt. Das wird da alles nochmal sauber aufgearbeitet und mit Interviews unterfüttert. Der kam dann nochmal wieder und da fängt es dann langsam an, ein bisschen bitter zu werden. Großes Comeback bei der nächsten WM, dann aber des Dopings überführt und gesperrt und das war es dann mit der aktiven Karriere. Dann zu dem widersprüchlichen oder dem vermeintlich widersprüchlichen an seiner Figur an sich. Also nicht alles, was er gemacht hat, war cool außerhalb vom Platz. Uneheliches Kind, nicht anerkannt, immer wieder Drogen, also auch nach der Karriere wurde es dann natürlich noch problematischer. Gibt dann Szenen, wo er auf der Trainerbank offenbar Drogen nimmt, in Stadien offenbar so, wie soll ich sagen, beeinflusst ist, dass er da mal schier vom Tribündings fällt und so weiter. Auf Journalisten geschossen mit irgendwelchen Gewehren. Das ist alles nicht so gut gelaufen. Letzten Endes steht einem dann niemand ein Urteil zu. Da gibt es auch einen Twitter, der das super zusammenfasst. Der sagte, ich verurteile dich nicht für das, was du mit deinem Leben gemacht hast. Ich verehre dich, ich liebe dich für das, was du mit unserem Leben gemacht hast. Und das ist, was Diego Maradona geschafft hat. Eine Liebe zu dem Spiel zu vermitteln, das wir ja alle so lieben, die einfach unglaublich war. Also für mich ist es mit Sicherheit der beste Spieler, den ich je aktiv habe spielen sehen. Also ich habe ihn nie im Stadion gesehen, aber im Fernsehen, also der beste Spieler, dessen Karriere ich so einigermaßen noch verfolgen konnte, verfolgt habe. Okay, die Links, wie gesagt, sind angefügt. Diego Maradona, rest in peace.